Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es mal wieder um die bösen Buben und Mädels vom Einkauf gehen, aber ich spreche dazu nicht mit einem Kollegen aus dem Einkauf direkt, sondern ich unterhalte mich mit Jörg Pfützenreuther, der ist Gründer der Verhandlungswerkstatt, gelernter Einkäufer, und diese schult er jetzt. Und ich bin gespannt auf das Gespräch. Hallo Herr Pfützenreuther.
Hallo Herr Burak, schön, dass wir hier zusammen sind heute.
Bevor wir starten, möchte ich noch darauf hinweisen, dass dieser Podcast aus zwei Teilen besteht. Der folgende wird in der nächsten Woche veröffentlicht. Herr Pfützenreuther, reden wir mal über das, was Sie so nett mit Oldschool-Einkauf beschreiben. Also Manieren eines Einkäufers, die vielleicht nicht mehr zeitgemäß sind, aber die vielleicht auch erstmal eine abschreckende Wirkung haben. Also, wie geht man damit um, dass man, fangen wir mal mit den soften Oldschool-Geschichten an, dass man lange warten muss, dass man keinen Kaffee angeboten bekommt oder ein anderes Getränk?
Ja, also generell muss man jetzt unterscheiden, ob das situationsbedingt ist, ja, also dass wirklich die nicht so viel Zeit eingeplant haben, deswegen keinen Kaffee gibt und vielleicht war wirklich irgendwas los und man konnte den Besuch nicht rechtzeitig abholen. Das würde ich erstmal versuchen rauszukriegen natürlich und erstmal ein bisschen Geduld haben und auch ein bisschen Nachsehen haben. Aber so eine Viertelstunde, 20 Minuten, das ist so ein Zeitpunkt, wo man dann auch mal tatsächlich nachfragen darf, ja, am Empfang oder wo auch immer man wartet. Und schon mal andeuten kann, dass es, wenn es doch heute nicht so gut passt, man ja auch einen neuen Termin finden könnte. Gar nicht Schuldzuweisungen oder irgendwie sowas, aber schon sagen, so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt, ja, und vielleicht mal anmerken, dass wir doch demnächst mal starten sollten. Und dann würde ich vielleicht nochmal 5 bis 10 Minuten warten, aber dann ist so ein Punkt, wo ich auch echt überlegen würde, wenn es heute nicht passt, das kann ja passieren, dann komme ich nochmal wieder. Aber für den Fall, dass es ein Trick sein soll, muss ich irgendwo ja auch klar machen, dass ich sowas nicht mit mir machen lasse. Ja, also würde ich dann jedem Verkäufer raten, maximal eine halbe Stunde und dann ist auch gut. Dann kann man getrost wieder fahren, ohne dass man irgendwie da verbrannte Erde hinterlässt.
Und gesetzt den Fall, das Meeting hat dann doch begonnen und normalerweise bekommt man ja irgendwie ein Getränk angeboten. Gesetzt den Fall, das gibt's nicht. Was machen wir denn dann?
Also nach Kaffee fragen ist vielleicht ein bisschen too much, ja, aber nach einem Glas Wasser darf man immer fragen. So, das ist ja schon fast eine Kriegserklärung, wenn der Einkäufer sagt, nee, Sie kriegen von mir kein Glas Wasser. Na, schließlich ist ja jemand gerade irgendwo im Auto gefahren, irgendwo hingekommen. Wenn der jetzt sagt, Mensch, hätten Sie mal ein Glas Wasser für mich, das kann man ja kaum abschlagen. Ja, das würde ich einfach mir rausnehmen als Verkäufer, um mal zu gucken, war das jetzt Schusseligkeit oder wollte der mich wirklich ärgern? Wenn er mich wirklich ärgern will, wenn das wirklich ganz bewusst ist, dass er mir keinen Kaffee anbietet und womöglich dann noch, also die Klassiker, ich muss aus dem Fenster gucken, ins Helle schauen und sehe mein Gegenüber nur in Kontur. Ja, das kommt dann ja auch alles so ein bisschen zusammen. Warten lassen, keinen Kaffee, ja, unbequeme Sitzordnung, wo ich dann tendenziell das Thema ansprechen würde. Letztendlich sind es ja immer Verhandlungspartner. Es ist ja nicht eine der Knecht vom Herrn oder so.
Das heißt, solche Themen wie keinen Kaffee anbieten, lange Wartezeiten und so den Dingen, die sich da noch steigern lassen, Sie haben schon mal angedeutet, kommen wir noch gleich, können durchaus Botschaften sein, die aktiv gesetzt werden.
Ja, das kann gut sein. Also das ist ja das Oldschool. Ich überlege mir, wie mache ich meinen Gesprächspartner, also meinen Lieferanten, wie mache ich mir den mürbe? Ja, und wenn man Leute schlecht behandelt und wie kleine Menschen behandelt, kleine Menschen tun kleine Dinge. Ja, das wirkt sich auf das Verhalten desjenigen aus. Generell ist mein Tipp immer bei solchen Sachen ansprechen, irgendwann ruhig thematisieren und dem anderen letztendlich mal zu signalisieren, ich habe das schon mitgekriegt hier, was da abläuft. Ja, und ich finde das jetzt nicht so doll. So, aber ich weiß gar nicht, ob ich bei solchen Sachen so einen riesen Streit vom Zaun brechen würde, dass ich abbrechen würde. Also 20 Minuten, eine halbe Stunde warten, würde ich gehen. Aber wenn in so einer Verhandlung, in so einem Meeting sowas passiert, ja, wenn der andere das als Trick einsetzen will, dann muss ich mir das klar machen, dann zumindest keine Wirkung zeigen, ja, sondern letztendlich gelassen drüber wegsehen, ja, solange es irgendwie geht. Ja, wenn man nach zig Stunden Meeting immer noch nichts zu trinken angeboten bekommen hat, kann man sicherlich auch wieder irgendwas sagen. Tendenziell würde ich immer zu Geduld raten. Ja. Man muss sich eins klar machen. Einkäufer, die zu solchen Tricks greifen, die haben nichts anderes anscheinend. Die haben keine Zahlen, Daten, Fakten, um einen zu überzeugen. Die haben vielleicht keine gute Konkurrenzsituation. Denn eigentlich ist es armselig, mit solchen Tricks zu arbeiten. Ja, und wenn man sich das mal klar macht, warum macht denn der das? Es kann sein, dass es einfach ein Drecksack ist. Ja, aber soll mich das beeindrucken? Es kann sein, dass der einfach ein bisschen schusselig ist. Ja gut, dann sehe ich dem nach. Und es kann sein, dass es auch echt Unsicherheit ist. Der hat keine anderen Sachen, keine anderen Dinge, mit denen er ins Gespräch gehen kann.
Kommen wir mal zu den Themen, die so ein bisschen härter sind. Also das, was wir im Vorgespräch besprochen haben, war, die Leute so gegen das Licht zu setzen, dass es schwierig ist, für den Verkäufer, wie Sie das in der Situation nennen, richtig zu gucken, beziehungsweise dass es anstrengender ist zu gucken. Aber Sie haben auch eine Geschichte erzählt, dass die Stuhlbeine desjenigen, der da etwas verkaufen wollte, abgesägt oder verkürzt waren, so dass er halt wie der Affe auf dem Schleifstein sozusagen gesessen hat.
Genau. Ja, selbst erlebt, als ich eingearbeitet worden bin als Einkäufer, was schon mehrere zig Jahre her ist jetzt, da war es tatsächlich so, dass unser damaliger Einkaufsleiter zu mir sagte, so hör mal Jungchen, heute erzähle ich dir mal, wie man richtig verhandelt. So, ich zeige dir das mal. Dann habe ich gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, was für ein rhetorisches Feuerwerk da abgebrannt wird. Und es ging tatsächlich los, dass die Stühle im Verhandlungszimmer, also die Seite, auf der Lieferant saß, da die Stühle ausgetauscht worden sind. Es sind andere Stühle hingestellt worden, die niedriger waren. So, und jetzt saß der Verkäufer, niedriger, Tischkante irgendwie auf Brustwarzenhöhe und guckte wie so ein kleines Kind über den Tisch. Ja, und wir saßen auf der anderen Seite, um letztendlich auch schon wieder mal so ein bisschen so den zu beeindrucken. Kleine Menschen tun kleine Dinge, die trauen sich nichts mehr. Das ist das letztendlich das, was dahinter steckt. Aber auch da, ja, wir haben unseren Meister dann auch mal gefunden irgendwann. Ich glaube, ich habe Ihnen das schon erzählt im Vorgespräch. Einer unserer Lieferanten, das war so ein junger Mann, ganz pfiffiger Typ, der wusste auch, was er wollte. Der merkte sofort, der wurde reingeholt, sollte sich da hinsetzen und merkte natürlich sofort, hier stimmt irgendwas nicht. Ja, der hat auch schon gewartet. Ja, dann war es im Raum, dann war das nicht unser schickster Raum, sondern eher so ein War Room haben wir die immer genannt, unsere Kriegsräume. Also die waren dann auch schon von der Ausstattung und Linoleumfußboden nicht so super. So, und dann sollte der sich hinsetzen und merkte plötzlich irgendwie, ich kann kaum über die Tischkante gucken. Ja, und das war beeindruckend. Der stand auf, der junge Mann, guckte uns an und sagte, sagen Sie mal, auf dem Stuhl könnte ich jetzt überhaupt nicht sitzen. Hier hätten Sie vielleicht einen anderen Stuhl für mich, der ein bisschen höher ist, ja, damit wir uns in die Augen schauen können. So, und jetzt saßen wir da. Jetzt können wir nicht sagen, nee, wir haben extra einen niedrigen Stuhl dahingestellt, damit du nicht richtig verhandeln kannst. Ja, der hat es einfach ausgehebelt, indem er es thematisiert und angesprochen hat. Und ich glaube, ich würde es immer machen. Wer noch die Gabe hat, mit ein bisschen Humor zu arbeiten dabei, ja, der kriegt das eigentlich fast immer hin, sowas.
Gibt es noch andere Themen, wo man versucht, auf so eine etwas härtere Tour dem Verkäufer zu zeigen, dass er eigentlich keine Rolle spielt?
Die Klassiker sind ja tatsächlich warten lassen, gegen die Sonne setzen, keinen Kaffee anbieten oder wenn sie mal einen ganzen Tag im Baucontainer auf einer Baustelle verbracht haben mit Lieferanten, denen einfach kein Wasser anbieten oder Raucherpausen machen, die geben einem alles irgendwann. Und ansonsten kann man jede kleine Nicklichkeit da ranziehen, ja, aber das sind so die großen. Dazu kommt natürlich noch so die Art und Weise, wie ich rede mit Leuten. Ja, habe ich Blickkontakt, lächle ich dabei. Auch da kann ich Leuten vermitteln, dass ich mich als was Besseres ansehe als sie selber. Ja, indem ich betont neutral bin oder vielleicht sogar einen Tick unfreundlich bin. Ja, und immer von ihr und denen rede und letztendlich auf die Leute, auf die Person, auf die Menschen gar nicht eingehe und die völlig abkoppel von ihrem Produkt.
Wie würden Sie denn mit Unfreundlichkeit in so einem ersten Kontakt umgehen? Beziehungsweise was sagt das denn aus, wenn jemand erstmal per se unfreundlich ist?
Er hat wieder zwei Sachen. Entweder das ist Taktik, der will mich klein machen, oder der ist unsicher. Es gibt, für mich gibt es eigentlich keine anderen Gründe für Unsicherheit. Ja, entweder man ist selber für Unfreundlichkeit, entweder man ist selber verunsichert und weiß nicht so richtig, wie man das machen soll und tendiert so ein bisschen dazu, die Krallen auszufahren. Man fühlt sich irgendwie angegriffen, unter Druck gesetzt. Man fühlt sich nicht wohl. Oder es ist einfach Taktik. Ja, die guten Einkäufer, die das taktisch einsetzen, ja, die wollen Druck aufbauen damit. Und auch da wieder generell. entweder gucken, ob man es erdulden kann, ob es irgendwie erträglich ist und sich sagen, pff, ihr armen Würstchen, das kriege ich schon hin. Also innerlich wächst die Kampfbereitschaft zu sagen, ja, dann lasse ich mir jetzt nicht gefallen hier, aber mal gucken, was das wird. Oder ich spreche es an und thematisiere das.
Würden Sie denn mal unabhängig, man thematisiert es ja nicht gleich und sofort, würden Sie erstmal dann sozusagen freundlich bleiben? Würden Sie überfreundlich reagieren oder würden Sie dann auch sagen, naja, jetzt nehme ich mal von meiner Freundlichkeit so eine Stufe runter vielleicht?
Wir sind ja auch nur Menschen. Manchmal kann ich gar nicht aus meiner Haut und bin jetzt auch natürlich ein bisschen angesäuert über dieses Verhalten und kann gar nicht mehr so super freundlich sein. Aber da würde ich immer raten, über den Dingen stehen. Nicht überfreundlich, nicht unterfreundlich, authentisch bleiben. Weiter Gesichtskontakt, also Blickkontakt, lächeln, weiter freundlich reden, sich nicht beeindrucken lassen. Einfach wieder von vorne anfangen. Solche Störfeuer einfach ausblenden. Wie gesagt, irgendwann muss ich meine Entscheidung treffen. Ja, will ich es thematisieren und vielleicht sogar mal abbrechen oder Konsequenzen ziehen? Oder erdulde ich das Ganze? Und wenn ich es erdulde, dann habe ich auch wirklich eine Ruhe und Gelassenheit, ja, die seinesgleichen sucht.
Wir haben es ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Sie sprachen von Verkäufern, Sie sprachen von Dienstleistern. Einige Einkäufer sprechen dann von Lieferanten. Agenturen sehen sich ja dann immer am liebsten in der Situation, wo sie sagen, wir sind Partner auf Augenhöhe. Das macht ja nun auch einen Unterschied, ob man als von einem Einkäufer als Partner angesprochen oder behandelt wird oder ob man als Lieferant Dienstleister angesprochen wird. Ja. Was wären denn da so die präferierten Rollenbilder des Einkaufs?
Also für den Verkäufer ist es natürlich immer gut, ein Partner zu sein. Wenn man unter Partnern verhandelt, dann steckt man auch mal den Kopf zusammen und sucht mal nach einer Lösung oder hält sich vernünftig miteinander. Das wollen die Einkäufer ja häufig tatsächlich gar nicht. Die wollen das Machtgefälle. Ich bin Kunde, du bist Lieferant, du bist Agentur schon deutlich machen. Ja, und dann rede ich eben nicht mit einem Partner, sondern mit einem stinknormalen Unterlieferanten, den ich jederzeit austauschen kann. Das hat ein bisschen was mit meiner Verhandlungsstrategie zu tun. Es gibt so, wenn man Verhandlungen führt, als Einkäufer, aber auch als Verkäufer, es gibt so zwei wesentliche Wege, die man gehen kann. Ja, man kann in der Verhandlung einfach offen, ehrlich über Zahlen, Daten, Fakten gehen. Man guckt sich Angebote an, man guckt sich Lösungen an, man sagt, was man will, was man erwartet voneinander und dann sucht man Lösungen. Das sind klassische Win-Win-Verhandlungen. Das macht man mit Partnern. Ja? Und da kriegen Win-Win, beide kriegen was. Win-Win heißt auch, ich als Einkäufer kümmere mich darum, dass du Agentur Win hast und du kümmerst dich darum, dass ich Win habe. Ja, das ist ein Gespräch, wo man sagt, mit dem Ergebnis sind wir doch jetzt alle glücklich und zufrieden. Das möchte ich auch. Mit meiner bevorzugten Agentur, natürlich muss ich mich auf die verlassen können. Das wäre schon gut, als Partner mit der zu verhandeln. Manchmal ist es aber eben auch so, dass ich in der Verhandlung kaum Druckmittel habe. Irgendeine Agentur hat ja immer den besten Preis. Was soll ich jetzt machen? Jetzt muss ich schon so ein bisschen eine Konkurrenzsituation und eine Wettbewerbssituation ins Spiel bringen. Das heißt, vielleicht erfinde ich sogar Angebote, die gar nicht da sind. Und jetzt gehe ich natürlich über eine andere Schiene. Jetzt gehe ich nicht über das Miteinander, sondern jetzt gehe ich hin und sage, ich habe ein anderes Angebot. Damit habe ich eine bessere Verhandlungsposition als du. Mach bitte, was ich sage. Jetzt gehe ich von der Partnerschaft weg hin zum Unterlieferanten. Die Agentur als ganz stinknormaler Dienstleister.
Wenn ich jetzt sozusagen in einer Pitch-Situation bin und bekomme genau so etwas erzählt von meinem potenziellen Kunden, also pass mal auf, wir haben den Pitch entschieden, du bist Nummer 2 geworden, aber nur ganz, ganz knapp und wir müssen jetzt nochmal eine Runde mit dem Einkauf drehen, dann entspricht das ja ganz genau einer Situation, die Sie eben beschrieben haben. Mhm. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, muss ich im ersten Schritt erstmal rausfinden, ob denn diese Situation, die da skizziert wurde, tatsächlich so stimmt. Also bin ich tatsächlich Nummer 2 oder bin ich Nummer 1 oder gibt es gar keine Nummer 2, richtig?
Genau. Das ist natürlich einfach. Irgendeiner ist ja immer der Beste. Jetzt habe ich aber nichts mehr. Ich habe kein Druckmittel mehr, keine Alternativen mehr. Also gehe ich jetzt hin und sage, wir müssen nochmal mit dem Einkaufen eine Runde drehen oder du musst den Wettbewerber schlagen und das geht jetzt nur noch über den Preis, aber dann kannst du auch den Auftrag kriegen. So, das ist natürlich jetzt immer eine Situation, wo ich dem das glauben kann oder nicht. Wenn es stimmt, dann muss ich den Wettbewerb schlagen. Wenn es nicht stimmt, muss ich nichts mehr geben. So, da würde ich jetzt würde ich tatsächlich Marge verschenken. Also überlege ich mir, wie kriege ich es raus? Wenn man rauskriegen will, was los ist auf der anderen Seite, dann hilft natürlich auch immer, die Leute zu beobachten. Ja, und wirklich mal genau hinzuschauen, wenn ich denen Fragen stelle, wie die reagieren darauf. Wenn Leute sich an der Wahrheit orientieren, dann kommen die Antworten in der Regel wie aus der Pistole geschossen, weil die sind ja im Kopf drin. Wenn die sich an einem Lügenkonstrukt, also einem Bluff, nenne ich es jetzt mal ganz brutal Lüge, Lügenkonstrukt orientieren, müssen die sich Antworten, die vielleicht noch gar nicht da sind, zurechtlegen. Und das kann man beobachten, an Augenbewegung zum Beispiel. Ja, Leute suchen sich förmlich Antworten aus der Luft. Ja, das ist so links oben, rechts oben. Und man merkt auch am Atmen, am Seufzen, ja, wie anstrengend das eigentlich für die ist gerade, da sich irgendwie auf die Schnelle was zu überlegen. Also wenn ich zum Beispiel frage, wo genau liegen denn die anderen? Ja, um wie viel sind die denn besser? Was genau machen die anderen denn besser als wir? An welchen Punkten müssen wir denn wirklich besser werden? Und wo liegen wir denn vielleicht vorne? Da sehe ich ja, das sind ja normale Fragen, ja, da sehe ich ja letztendlich, wie der reagiert. Klassiker ist auch immer sonst, wir haben nicht mehr Budget. Ja, ich frage genau die gleiche Frage. Stimmt das oder stimmt es nicht? Mhm. Wo ist denn genau Ihr Budget? Wer bestimmt über Budgets? Können wir den vielleicht dazuhören? Können wir mit dem mal reden? Ja, auch da wieder sehe ich relativ schnell, stimmt das oder stimmt es nicht? Ja. Mhm. Hilft es nichts? Kriege ich das nicht raus? Es gibt ja auch gute Pokerspieler oder gute Schauspieler unter den Einkäufern. Kriege ich es nicht raus? Da muss ich eine Entscheidung treffen. Das ist nicht ganz einfach für einen Verkäufer. Ich muss mich entscheiden, glaube ich das? Dann muss ich jetzt mit dem arbeiten oder glaube ich das nicht? Dann habe ich Nerven. Und dann sage ich, ja, das ist gut, aber wir haben es schon in den Verhandlungen gesagt, das ist unser letzter Preis, ja, den wir auch jetzt nicht nochmal, weil jetzt nochmal der Einkauf dazukommt, nachverhandeln können. Das ist jetzt Ihre Entscheidung, ob Sie das machen wollen oder nicht. Nicht mehr unsere Entscheidung. Wir haben unseren letzten Preis abgegeben. Da glaube ich dem anderen nicht, dass er ein besseres Angebot hat und nicht, dass ich nochmal nachbessern muss und gehe davon aus, ich kriege den Auftrag sowieso. Wenn es jetzt so kommt, und das ist immer das Risiko, was bei sowas eingehen, wenn es jetzt so kommt, dass der andere, mein Kunde, mein Einkäufer, dann abbricht und sagt, naja, okay, dann wird es ja halt nichts. Ja gut, nachgeben kann ich immer noch. Ich immer noch sage, ja, Moment. Ja, ich habe noch nicht, wir sind ja noch nicht ins Detail gegangen. Ja, aber die Nerven, die würde ich mir, glaube ich, erstmal bewahren und am Anfang einfach erstmal hartnäckig bleiben. Wenn der andere jetzt anfängt, mit mir zu reden und nochmal zu reden und nochmal zu reden und nochmal zu reden, dann stimmt ja irgendwas nicht. Wenn der einen anderen hätte, der wirklich besser ist, würde er dahin gehen.
Ich kann ja, wenn ich mit Einkäufern rede, so zwei Gruppen unterscheiden. Einmal die Leute, die wissen, was Agenturleistungen sind und die das im Detail beurteilen können. Aber es gibt eben auch noch die andere Gruppe, die Agenturleistungen einkauft wie Schrauben, also wie quantitative Produkte. Mhm. Welche sind denn einfacher für eine Agentur sozusagen zu bedienen?
Einfacher, gerade wenn man auf Augenhöhe und partnerschaftlich verhandeln möchte, sind natürlich immer die Ahnung haben. Den kann man inhaltlich reden. Ja, wenn der sagt, die sind zu teuer, dann kann man sagen, ja, was ist denn zu teuer? Was können wir denn jetzt machen? Ja, können wir hier ein bisschen was drehen? Können wir da was drehen? Der kann ja inhaltlich mitreden. Ja. So, und wenn ich einen habe, der das als, wie soll ich das mal sagen, als abgekoppelte normale Dienstleistung sieht, ja, der sich mit dem Thema eigentlich noch nie so richtig beschäftigt hat, dann wird es schwer. Ja, ich mit meinem Namen, meiner Reputation, meiner guten Beziehung, ja, unserem guten Ruf, den unsere Agentur, das ist dem alles egal. Der sieht eine Dienstleistung eins und bei einem anderen die Dienstleistung identisch, ja, und die wird einfach verglichen. Schwieriger sind natürlich die, ja, wie soll ich sagen, nicht inhaltlich reden. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe meinen Einkäufern immer gesagt.
Was meinen Sie denn mit nicht inhaltlich reden?
Naja, wenn ich die Dienstleistung als normale Dienstleistung sehe, ja, dann würde ich, glaube ich, mich über die Sache, über die, wie soll ich das mal nennen, über die inhaltlichen Faktoren eines Angebots, ja, gar nicht groß unterhalten. Ja, kommt ja jeder und sagt, ja, aber eine tolle Qualität. Ja, so, wenn ich jetzt mich inhaltlich unterhalte mit dem und der sogar recht hat, dann kann ich nur sagen, ja, du hast recht, das ist gut. Wenn ich mich entkoppel davon, sage, wissen Sie was, das kann sein, dass Sie eine gute Qualität haben, Sie sind bestimmt eine ganz tolle Firma, glaube ich Ihnen sogar. Ja, ich persönlich habe aber gar keine Ahnung von der ganzen Sache. Für mich zählt nur eins, was unterm Doppelstrich steht am Schluss. Ja, alles andere brauchen wir ja nicht zu diskutieren. Und immer wenn die Agentur wiederkommt mit ihrer Qualität und was sie alles gut kann und ihren Referenz und ihrem guten Ruf, würde ich immer wieder sagen, ja, es kann alles sein, ich glaube ich Ihnen sogar. Ja, für mich ist aber jetzt ein Lieferant wie der andere. Ich muss alle fair behandeln hier. Ja, für mich ist das alles eine vergleichbare Leistung. Mhm. Da kommt man ins inhaltliche Gespräch, ins inhaltliche Überzeugen überhaupt nicht rein. Es wird alles auf den Preis reduziert. Und das ist natürlich schwierig. Ja, denn wir wollen ja auch einen höheren Preis, weil wir eine bessere Leistung haben als Agentur. Wir sind ja nicht alle die, die irgendwie den billigsten Kram anbieten wollen, sondern es ist ja was wert, was wir anbieten. Und genau diese Faktoren, die will ein Einkäufer nicht gelten lassen. Er sagt, nee, alles Preis, alles ist gleich, alle sind gleich gut.
Wie würden Sie in so einer Situation umgehen?
Ja, es gibt so eine Regel, hahaha, hartnäckige Höflichkeit hilft. Also dranbleiben. Wenn die Qualität gut ist oder das Produkt teurer ist als das von Konkurrenten, die eher im Billigbereich unterwegs sind, dann muss ich das immer wieder erklären, gebetsmühlenartig. Ja, der andere darf nicht merken, dass er mit dieser Taktik zur Sache kommt.
An der Stelle machen wir eine kleine Pause und wie schon am Anfang erwähnt, folgt ein zweiter Teil in der nächsten Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.